Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Villa Muttermund.
Hallo! Wir haben uns gedacht, wir schauen einfach, was wir noch gar nicht sehr behandelt haben und sind auf die Plazenta gekommen.
Wir sprechen heute über die Plazenta und zwar gar nicht so sehr darum, was die Plazenta alles kann und macht und wie toll die ist, sondern vielmehr noch um die Frage, was macht man eigentlich nach der Geburt mit der Plazenta?
Und diese Frage sollte man sich wirklich in der Schwangerschaft anschauen, weil meine Erfahrung als Hebamme ist, kaum ist das Baby da, interessiert einem die Plazenta nicht. Und in der Schwangerschaft hat man doch viele Tage und Wochen, wo man sich überlegen kann, was will man denn mit der Plazenta machen?
Die Plazenta, auch ein wundervolles Organ. Ist es ein Organ?
Ein temporäres Organ. Es ist wirklich ein temporäres Organ. Es hat Besonderheiten. Zum Beispiel ist es das einzige Organ, das aus zwei unterschiedlichen Genen zusammengesetzt ist, nämlich aus denen der Mama und aus denen des Babys. Das gibt es nur in der Plazenta.
Ah.
Ja, da gehören Teile zur Mama und da gehören Teile zum Baby. Und das gibt es nur einmal.
Weil die Plazenta entsteht ja eigentlich auch aus diesem wachsenden Zellhaufen ganz am Anfang, oder?
Genau. Es ist dann die Differenzierung, was alles aus Same und Eizelle entsteht. Und dann entsteht einfach Baby, Plazenta, Nabelschnur und.
Und, was noch und? Gar nicht mehr so viel und, oder?
Käseschmiere, all das. Ja, also es ist, ich denke mal, alles, was da schlussendlich nach der Geburt herausrutscht, war einmal Ei- und Samenzelle.
Ich glaube, so habe ich das noch nie gesehen. Ich glaube, es ist immer so, aus Ei- und Samenzelle entsteht das Baby, eh klar. Ja, aber natürlich, ja. Also alles, was alles. Das Baby mitbringt, entsteht aus Ei- und Samenzelle. Also schon bombastisch, was unser Genmaterial da erschaffen kann.
Ich mag ja auch die Namen, die Plazenta hat. Das nicht so schöne deutsche Wort ist Nachgeburt. Wo ich ein Kind war, hat meine Mama immer gesagt, das ist ein Mutterkuchen. Mhm. Und ja, ich habe Kuchen schon sehr geliebt. Und für mich war das ein ganz klares Bild von dem schönsten, fluschigen Kuchen, der da zusätzlich zum Baby auch im Bauch sitzt.
Bei uns hat es auch immer Mutterkuchen geheißen und ich hatte gestern Geschwisterkurs und da zeige ich auch immer die Plazenta her. Und ab und an sage ich da auch andere Begriffe. Diesmal habe ich wirklich nur von der Plazenta gesprochen und ein Kind hat dann auch gemeint, das heißt auch Mutterkuchen. Fand ich cool, dass das in anderen Familien auch noch so gehandhabt wird und dass das ja ein Begriff ist, der noch so weitergegeben wird, der Mutterkuchen.
Und es ist ja auch ein schönes Bild, weil es gibt ja auch so wie Tortenformen, gibt es ja auch Kuchenformen ganz in rund. Und wenn man uns die Plazenta ansieht, dann ist das ja meistens eine runde, durchaus ein paar Zentimeter dicke Scheibe, die dann zur Welt kommt. Und von daher ist für mich auch klar, warum irgendjemand diesen Mutterkuchen
so benannt hat.
Genau.
Ja, auch, weil natürlich die Mutter backt den Kuchen später für die eigenen Kinder. Und im Bauch versorgt man halt auch schon sein Kind durch die Plazenta mit allen Nährstoffen. Demnach isst die Mutter Kuchen, kommt es durch den Mutterkuchen zum Kind.
Ein wunderschönes Bild.
Das ist, kann man fast was dichten drüber.
Ja, und ich glaube für Kinder so klar. Ja, weil ich denke mal, Kinder sind neugierig, ja, was da jetzt im Bauch heranwächst. Ein Baby, ja, wie isst das Baby? Über den Mutterkuchen. Mhm. Ja, also ein ganz klares Bild, halt je nach Alter gut zu verwenden. Genau, und die Plazenta versorgt einfach das Baby, versorgt es mit Sauerstoff, versorgt es mit allen Nährstoffen. Man kann sich das so vorstellen, dass die Gebärmutter einfach die Gefäße öffnet, ja, und dann wie so ein kleiner Blutsee ist, wo dann auf der anderen Seite die Plazenta anliegt. Ja, die Plazenta ist ja nie angewachsen oder im besten Falle nicht angewachsen. Das ist eigentlich etwas, was ganz selten ist und einfach auch nicht sehr günstig ist, wenn diese Plazenta zotten, ja, das sind ganz, ganz viele Blutgefäße, zu tief in die Schleimhaut der Gebärmutter hineinwachsen. Mhm. Also normalerweise liegt die Plazenta an der Gebärmutterwand nach einem Adhäsionsprinzip. Also wer sich an lang zurückliegende Physikunterrichtsstunden erinnert, ich glaube, wir haben alle dieses Experiment gemacht, eine Glasscheibe, ein Wassertropfen hinein, die zweite Glasscheibe draufgelegt und man kann sie nicht mehr voneinander trennen. Und so funktioniert das mit der Nachgeburt, mit der Plazenta auch. Also auf einer Seite diese glatte Gebärmutterwand, dann ein Blutsee und auf der anderen Seite
Die Plazenta.
Die Hauptfunktion der Plazenta ist so der Austausch. Der Austausch zwischen lebensspendenden Dingen fürs Baby, das ist der Sauerstoff, die ganzen Nährstoffe, und der Abtransport von Abfallstoffen. Das heißt, die Nährstoffe sind Sauerstoff, Eiweiß, Kohlenhydrate, viel Zucker, ja, die einfach ermöglichen, dass das Baby wächst und groß wird. Und die ganzen Abfallstoffe von Kohlendioxid und all das, was das Baby ja eigentlich dann auch ins Fruchtwasser hineinpinkelt, ja, werden auch wieder über die Plazenta der Mutter zugeführt und wieder über den mütterlichen Kreislauf abgebaut.
Das heißt, wir haben zusätzlich zu unseren eigenen Schadstoffen auch noch die vom Baby abzubauen.
Ja, aber das ist ja echt mini.
Ja.
Aber natürlich.
Dennoch. Wieder eine Leistung.
Dennoch ist es. Das nächste ist, dass die Plazenta auch Hormone produziert. Ja, man weiß es eh, dieser Schwangerschaftstest, ja, das mütterliche HCG ist auch schon etwas, was von der Nachgeburt auch produziert wird und deshalb ist sozusagen dieser HCG-Spiegel ansteigend. Es wird auch Progesteron und Östrogen produziert. Das ist einfach wichtig, dass es die Schwangerschaft unterstützt, das Gebärmutterwachstum unterstützt, ja, also dass die Gebärmutter wächst, dass das Baby viel Platz hat. Und es wird auch eine Form von Prolaktin produziert, die das Wachstum des Babys fördert, aber auch schon die Milchdrüsen im Busen auf Stillen vorbereitet. Also das ist alles schon Funktion der Nachgeburt.
Sehr spannend. Ja, die Plazenta, die ist wirklich toll und kriegt sicher auch zu wenig Dankbarkeit eigentlich ab. Beziehungsweise manche Frauen, glaube ich, sind sich der Plazenta gar nicht so wirklich bewusst. Ich kann mich erinnern an eine Geschichte, wo eine Freundin eine Feier hatte und eine hochschwangere Freundin von ihr da saß. Und die wurde dann wirklich aufgeklärt über die Plazenta, während sie hochschwanger da saß. Das war ihr gar nicht klar, dass da eigentlich noch so ein Organ im Bauch ist, das das Baby versorgt. Eh klar, wenn man nicht mit den Themen der Geburt aufwächst, so wie ich das mein Leben lang gekannt habe, dann macht man sich darüber einfach keine Gedanken, wenn das nicht das Leidenschaftsthema ist. Und das Feedback kriegen wir eigentlich auch sehr stark von unserem Geburtsvorbereitungskurs, weil wir da auch in einem der Videos die Plazenta herzeigen. Uns war ganz wichtig, dass wir die Plazenta in den Kurs einbauen und haben das auch eine schöne Möglichkeit dieses Online-Kurses gesehen, dass wir da ja einfach filmen können, wie du eine Plazenta herzeigst. Und ich kann mich zu gut erinnern, wie du zum Drehtag gekommen bist mit gefrorenen Plazenten aus dem Geburtshaus. Die haben wir dann schön auftauen lassen, mussten die sogar in die Sonne legen, weil es einfach noch zu gefroren war, um sie zu filmen. Und dann hast du in dem Kurs erklärt, was man da eigentlich alles sieht. Hast dir doch eine schöne Plazenta ausgesucht, wo man sehr schön die Eihaut sieht, also den Sack, in dem das Baby ist. Und ja, alles ganz genau erklärt. Und das ist schon auch vom Feedback her eins der schönsten Kapitel auch in dem Kurs, weil das was ist, was einen als Frau gar nicht mehr interessiert nach der Geburt.
Und wir haben ja auch gehört, dass sogar zukünftige Großväter oft zum ersten Mal, obwohl die schon bei Geburten dabei waren, eine Plazenta wirklich sehen.
Genau, das war das Feedback von einer Kursteilnehmerin, die gemeint hat, ihr Papa hat immer wieder in den Kurs mit reingeschaut. Also da hat sich die ganze Familie wirklich auf diese Geburt des Enkelkindes vorbereitet. Und der war dann auch ganz erstaunt, oder es war sogar der Opa von ihr. Der Opa. Also nicht der zukünftige Opa, sondern ich glaube, ihr Opa.
Der Urli-Opa.
Ich glaube. Der sich da wirklich dann auch gemeint hat, na, das hat er noch nie gesehen. Und da hat sich wirklich die ganze Familie auf die Geburt des Enkelkindes oder Urenkelkindes vorbereitet. Und ist doch auch toll, wenn dann auch Männer das zum ersten Mal sehen, die sicher mit der Plazenta noch viel weniger Berührungspunkte haben in ihrem Leben als wir Frauen.
Die Villa Muttermund-Methode wirkt. Unseren Geburtsvorbereitungs-Online-Kurs gibt es erst seit November 2024 und hat schon so vielen Familien geholfen, informiert, konzentriert und stark zu ihrem Baby zu kommen.
Denn Geburt ist intensiv und ein transformierendes Ereignis und auf das müssen sich Frauen und ihre Geburtsbegleitung vorbereiten.
Bist du gerade schwanger und sehnst dich nach einem positiven Start ins Leben für dich und dein Baby? Dann gönn dir unseren wundervollen Geburtsvorbereitungskurs, der dir alle Hilfsmittel gibt, die du wirklich brauchst. Ich merke schon eine starke Dankbarkeit, wenn da ein fittes, gesundes Baby auf die Welt kommt, dass ich weiß, okay, die Plazenta hat wirklich gut funktioniert. Was ich jetzt noch dazu sagen möchte, ist, ich habe jetzt nicht tausende Plazenten eingefroren, aber es gehört zu meinem Hebammenberuf dazu, dass ich auch die Verantwortung habe, dass Plazenten ordnungsgemäß, so steht es in unserem Hebammengesetz, versorgt und entsorgt werden. Und wir haben einmal für einen Wissenschaftler Plazenten gesammelt. Und wo wir diese Drehtage waren, waren von dieser Sammlung noch zwei da. Und ich durfte sie auftauen und ich durfte sie herzeigen. Ich musste nur mit meiner Hebammen-Ehre dann danach schauen, dass ich sie auch wieder gut entsorge. Und das Schöne ist in Wien, dadurch, dass all unsere Abfälle in die Müllverbrennung kommen, darf die auch im Restmüll landen. Ja, also ich habe da jetzt nichts Illegales gemacht, ja, aber es gehört zur Hebammen-Ehre, dass man verantwortlich ist, dass die ja jetzt weder verkauft noch irgendwo in den Bach geschmissen wird. Ja, so würde ich es mal sagen.
Ja. Mhm. Danach der Geburt kann man ja einiges mit der Plazenta machen. Ist das vorgegriffen, wenn wir darauf jetzt schon eingehen?
Ja, das ist vorgegriffen, weil es gibt ja noch zusätzlich ein paar Punkte, die auch sehr toll sind und eigentlich auch im Anschluss an unsere Corona-Geschichte, die wir hatten, schon sehr wichtig ist, weil durch die Plazenta kommen Gott sei Dank nicht alle Stoffe. Ja, weder chemische Stoffe noch Bakterien. Nur einige Viren schaffen es durch diese Plazentaschranke und das ist ja auch ein enormer Schutz fürs Baby. Zusätzlich kommen auch schon die Immunglobuline der Mama zum Kind. Das heißt, es wird eigentlich schon über die Schwangerschaft so wie ein Nestschutz gemacht. Also ganz bekannt ist es, wenn eine Schwangere irgendwann noch in der Kindheit zum Beispiel Feuchtblattern gehabt hat, ja, dann ist es so, dass die Grundimmunisierung gegen Feuchtblattern ist schon da und wird geboostert nach dem ersten Mal anlegen. Ja, das heißt, über die Plazenta kommen viele Immunstoffe zum Baby, aber dann auch vor allem mit dem Kolostrum. Und diese Kombination ist eigentlich so ein ganz, ganz wichtiger Schutz für die Kinder, die ja noch gar kein Immunsystem haben, ein eigenes, das muss ja erst wachsen und sich bilden, dass sie gut über die ersten Tage, Wochen und Monate kommen. Also auch wieder was ganz, ganz Wichtiges. Es gehört auch zu meinen Hebammenfragen bei einer der Treffen mit meinen Schwangeren, dass ich die Frage stelle, was habt ihr denn mit der Plazenta vor? Weil für mich ist es so, dass Baby und Plazenta zu den Eltern gehören. Ich muss nur darauf schauen, dass es ordnungsgemäß fair und entsorgt wird, aber sie gehört mir nicht. Ja, und ich finde das auch deshalb so wichtig, dass das den Eltern bewusst ist. Also wenn ich dich frage, was willst du mit deiner Plazenta machen, was hast du geantwortet?
Ich habe geantwortet, keine Ahnung, was meinst du, was willst du von mir, klär mich auf, ungefähr so.
Genau, so ist einmal die Erstreaktion und dann sage ich, ja, wir haben nicht lang Zeit, uns das zu überlegen, was wir mit einer Plazenta machen wollen, ja, weil das ist ein organisches Gewebe, das hält sich auch nicht auf Dauer und deshalb finde ich es besser, wenn man sich schon in der Schwangerschaft Gedanken macht. Und ja, was kann man mit der Plazenta machen? Es gibt Mythen darum, es gibt verschiedene Möglichkeiten darum und ich erzähle es einmal, oder?
Ja.
Also was ich schon im ersten Jahr meiner Hebammenausbildung gehört habe, war die Geschichte, ob es ein Märchen ist oder nicht, dass ein Turnusarzt in einer großen Klinik Vater geworden ist, sich mit der Plazenta in die Küche des Kreißsaals zurückgezogen hat und dort die Plazenta zu Plazenta-Stew verkocht hat und die wurde gegessen. Das muss so etwas Neues oder fast ein Skandal gewesen sein in den späten 80er Jahren, dass das die Runde bis zu den Hebammenstudentinnen gemacht hat. Mhm. Das heißt, es geht ums Essen der Plazenta. Mhm. Essen muss man sich nicht vorstellen, dass in ganz wenigen Fällen wird die ganze Plazenta gegessen, aber obwohl es nicht wissenschaftlich unterlegt ist, gibt es die Geschichte, dass wenn man als Frau, die gerade geboren hat, ein Stückchen Plazenta isst, das kann auch nur die Größe von einer Haselnuss haben, es zu weniger Wochenbettdepressionen kommt, also zu weniger Stimmungsschwankungen oder traurigen Stimmungsschwankungen im Wochenbett und die körperliche Erholung besser ist.
Ja, so quasi, dass man sich eigentlich die Energie, die man in dieses Organ hat, fließen lassen, wieder zurückholt, oder? Also das ist so eigentlich die Grundvorstellung.
Genau. Es gibt die Möglichkeit, dass eben kurz nach der Geburt gleich zu sich zu nehmen oder etwas, was ich jetzt auch immer weit mehr gehört habe, dass man Plazenta-Kapseln sich selber machen kann. Also man kann ja Kapseln mit diesen Zellulosehülle selber machen, indem man die Plazenta trocknet, pulverisiert und dann in diese Kapseln hineingibt, auch als Energiespender. Ja, ich habe sogar eine Hebammenkollegin, die hat sozusagen diese Zellulosehüllen und hat es auch schon einmal gemacht. Ist ein recht langer, auch langwieriger Vorgang, weil die Plazenta, müsst ihr euch von der Größe vorstellen, ist wie ein Frisbee und das aber so 2, 3 Zentimeter dick. Bis das durchtrocknet, ja, da muss man sie schon lang im Backrohr bei geöffneter Tür mit milden Temperaturen trocknen lassen.
Auch spannend, wie das riechen muss. Gebackene Plazenta.
Ja, das wurde mir auch gesagt, dass man
Echt?
das dann riecht, ja, dass man eine Plazenta im Backrohr trocknen lässt. Man muss nur wirklich die Tür öffnen,
Na
weil
klar.
eine Plazenta ist ja so feucht und die Feuchtigkeit muss irgendwo raus.
Habe ich mich dagegen entschieden?
Ja.
Habe ich mich dagegen entschieden? Natürlich kennt man diese Geschichten. Ich glaube auch ganz bekannt von Tom Cruise, der halt in Scientology-Kreisen, also nicht Kreisen, ich glaube, der ist so ungefähr
Schon auch ein Guru, oder? Ja.
ranghoher Scientologe. Und der dürfte auch die Plazenta gegessen haben. Und das ging damals auch durch jedes Klatsch- und Tratsch-Heft, glaube ich. Ja, das war damals schon befremdlich und irgendwie so ein Ausnahmeding. Aber ich glaube, das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass das irgendwie vielleicht auch in anderen Kulturen ganz typisch ist.
Ich glaube, es ist einfach eine gute Versorgung, ja, weil irgendwas muss man mit der Plazenta machen. Und es ist ja eigentlich, wenn man so sagen kann, irgendwie auch ein gutes Fleisch.
Oh mein Gott. Kann man das so sagen?
Ich
Es
glaube schon.
ist irgendwo auch ein gutes Fleisch. Du meinst biologisch hergestellt
Ja,
und
und niemand musste deshalb sein Leben
sterben.
verlieren.
Oh Gott, du meinst ein ethisch sehr korrektes Steak.
Genau, und also Fleisch ist vielleicht wirklich was Falsches, aber ich glaube, das ist eigentlich ein tolles, gutes Lebensmittel. Ich weiß ja nur von der Tierbiologie, könnte man so sagen, ja, von so wie die Säugetiere leben, dass eigentlich Katzen, Hunde, ein Großteil der Tiere, die von den Zähnen her ein Fleisch essen können, die Plazenta aufessen. Man sagt auch, dass das gerade im Tierreich sehr wichtig ist. Weil natürlich gibt es immer auch größere Raubtiere und sollte da irgendwo eine Plazenta sein, ja, da weiß man dann, da ist auch irgendwo ein ungeschütztes Baby. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, diese Spuren der Geburt eigentlich so weit es geht zu beseitigen.
Und es gibt den Tieren sicher auch noch mal den ordentlichen Kraftschub, weil die ja nicht dann auf Jagd gehen können kurz nach der Geburt. So eine Katze kann sich dann nicht gleich die nächste Maus fangen. Und mit der Plazenta kriegt die sicher dann auch mal die ordentliche Portion Kraft für das Stillen. Also ja, vielleicht sollten wir das alle anfangen. Aber also ich habe meine Plazenten nicht gegessen. Du hast deine Plazenten auch nicht gegessen,
Nein.
weiß ich. Ich weiß aber, dass schon viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, auch eine Geschichte da rumkursiert, die ich auch all meinen Freundinnen dann schon erzählt habe. Als du mal nach einer Geburt nämlich erzählt hast, das erzählst du am besten selber.
Dass eine Frau ihre ganze Plazenta roh gegessen hat. Und
Ja.
es war okay für mich, aber natürlich in einer gewissen Form spooky, weil sowas erlebt man nicht oft und ich habe es zum ersten und einzigen Mal erlebt, dass die Bitte an mich herangegangen ist: Rotrad, kannst du mir ein Stück Plazenta geben? Das kenne ich schon. Ja, also ich kenne das, dass man dann halt so ein haselnussgroßes Stückerl herausglaubt und dann der Frau zum Essen gibt. Eben aus den Gründen, die wir gerade gesagt haben, dass es eventuell die Traurigkeit vermindert oder die Regeneration fördert.
Das würde ich ja auch machen.
Ja.
Also jetzt, das haben wir nicht so konkret, glaube ich, besprochen. Aber wenn das so einen tollen Effekt hat, oh ja, also
Warum nicht? Denke
warum
ich mal
nicht?
auch, ja.
Genau.
Und man muss ja nicht beißen, man könnte es ja wie so ein Gummibärli runterschlucken.
Genau.
Ja. Dann wurde ich gebeten, ist noch was da? Natürlich ist noch was da. Ja.
Ja.
Dann habe ich schon auf einem kleinen Tellerchen 3 Stückchen runtergezupft. Ja, und dann ist die Bitte gekommen, kann ich noch was haben? Kann ich noch was haben? Und sie hat das wirklich im Bett sitzend und in aller Ruhe, also überhaupt nicht eilig, wirklich gegessen. Und danach hat es wirklich nichts mehr gegeben, hat sie gesagt, weißt was, das war das erste Fleisch seit 6 Jahren. Also sie war sehr, sehr streng vegan. Sie hat nicht einmal Lebensmittel verkocht. Also sie hatten, ich weiß das dann, sie hatten keinen Herd. Und sie hat schon lang einfach kein Fleisch gegessen. Und für sie war das klar, sie hat begonnen und sie hat nicht mehr aufhören können. Und so ist, ob der Körper sagt, bitte, bitte, bitte. Mhm. Ich bin sicher eine der Hebammen, die weiß, vegane Frauen können super energiereich sein. Die Babys von veganen Frauen sind oft irrsinnig starke, auch sehr runde Babys. Ich als Hebamme sehe auch die andere Seite. Dadurch, dass ich Hebamme bin, vor allem jetzt für die Frauen, sehe ich, dass manchmal vegane Frauen die Geburt nicht in einer Kraft durchstehen und der Körper manchmal auf Pause geht. Ja, das kann man sich so vorstellen, dass der Muttermund sich öffnet auf 6 cm. Und dann plötzlich ist für die nächsten 2 Stunden, nimmt die Wehenfrequenz und die Stärke ab. Und dann legt der Körper wieder los. Also es ist ein bisschen wie so eine Wellenbewegung und das kostet schon viel Kraft. Ja, weil immer wieder mal 2 Stunden Pause verlängert einfach eine Geburt so enorm. Und weil ich das dann bemerkt habe, habe ich mich ein bisschen mit Vegansein, Schwangerschaft und Geburt beschäftigt. Und bin draufgekommen, dass einfach 2 Gefahrenpunkte gibt, die ich deshalb auch veganen Frauen sage, eben dieses On-Off während der Geburt. Und das zweite ist, dass wenn die Gebärmutter so fleißig gearbeitet hat, aber es eigentlich schon so am Ende der Energiereserve ist, dass sie manchmal dann nach der Geburt sich nicht mehr gern zusammenzieht und dann haben wir das Thema Blutungen. Und beides habe ich eben schon bei Frauen, die vegan gelebt haben und über viele Jahre gelebt haben und vielleicht auch nicht gut substituiert haben. Also ich habe da so wenig oder zu wenig Einblick, dass diese 2 Punkte auftreten können. Mhm. Und mir ist nur wichtig, dass wenn jemand zu mir kommt und sagt, er lebt vegan, dass ich das sage.
Ich weiß auch, dass du das einer meiner engsten Freundinnen gesagt hast, die ich als Lehrerin in der Schule kennengelernt habe, als eine Lehrerkollegin, die mir gleich gesagt hat, na, sie lebt vegan. Und die dann auch kurz nach mir eigentlich schwanger geworden ist und sich auch fürs Geburtshaus entschieden hat. Und der du dann aber auch gesagt hast, eben all deine Gründe, wo du gesagt hast, wenn man vegan ist, dann muss man da wirklich sehr gut substituieren. Und sie ist sicher eine, die das ganz arg im Blick hatte, die sich mit Ernährung sehr, sehr gut auskennt. Sie ist Sportlehrerin, also ist eine sehr fitte, kraftvolle Frau. Und trotzdem hat sie dann in der Schwangerschaft aufgehört, vegan zu sein und lebt seitdem vegetarisch. Also eigentlich seit den letzten 7 Jahren hat sie da dann, ja, war sie nicht mehr vegan, auch aufgrund dieser Aussage. Und immer wieder erzählst du mir schon von Geburten, wo du eben merkst, ja, vegan sein, da musst du wirklich schon voll in deiner Kraft vegan sein und nicht einfach vergessen, was der Körper auch für Kraft braucht bei der Geburt.
Und deshalb verstehe ich es ja so gut, dass das für diese Frau, die wirklich schon so lang vegan war, eine wirkliche Freude war, da jetzt wieder mal Zugang zu einem, ja, bleiben wir dabei, zu einem fleischlichen Eiweiß zu haben.
Die Fleischeslust hat sie überkommen.
Ja, aber sowas bleibt natürlich in Erinnerung.
Ja, das ist mir immer in Erinnerung geblieben und deswegen auch immer dieses Mysterium Plazenta und ob man die dann essen will. Das war schon immer dann in meinem Kopf. Mich hat es zu der Plazenta gar nicht hingezogen. Also nach allen 3 Geburten war mir die Plazenta eigentlich wurscht. Das ist auch was, was wir eben in dem Kurs sagen, warum ein Grund, warum wir die Plazenta daher zeigen, weil wir sagen, den meisten Frauen ist dann das Baby wichtig, das Baby im Arm. Ja, nach der Geburt folgt noch die Geburt der Plazenta, aber die dann großartig anschauen oder sich dann eine Lehrstunde geben lassen, was da dran ist. Das berichten ab und an Frauen, dass ihnen so gut gegangen ist, dass sie da wirklich aktiv hingeschaut haben, aber den meisten ist eigentlich wurscht und die Plazenta wird dann eigentlich vom Fachpersonal angeschaut und entsorgt. Und du hast mich trotzdem gefragt, was ich da machen möchte, mir war klar, ich möchte sie nicht essen, aber du hast mir was anderes vorgeschlagen und das habe ich dann gemacht.
Genau, ich habe dir vorgeschlagen, es gibt auch die Möglichkeit, aus der Plazenta Globuli machen zu lassen, die ja jetzt eine andere Therapieform beinhalten, und zwar die der Schwingungstherapie, dass alle Elemente auf unserer Erde haben eine gewisse Schwingung und die besagt natürlich, dass wenn ein Baby wohlgenährt, fit, reif auf die Welt kommt, dass die Plazenta gut gearbeitet hat und dadurch eine positive Schwingung hat. Und Menschen, die sich mit dieser Form beschäftigt haben, haben sogar einen Katalog verfasst, gegen welche Schwierigkeiten des Babys die Erinnerung an diese positive Energie gut helfen könnte. Das weißt du dann besser, ja, weil du hast den Katalog dir angeschaut. Aber man könnte jetzt sagen, Zahnen, fieberhafte Infekte, Trennungsschmerzen, ob das jetzt geht Richtung Kindergarten oder wenn man dann beginnt als Mama mal wieder unterwegs zu sein. Also das sind so viele Punkte. Also da gibt es Punkte, wo man einem Baby oder dann schon einem Kind helfen könnte. Und ich finde, es ist so was Einfaches. Diese Globuli haben ja überhaupt nichts mit homöopathischen Globuli zu tun, sondern die heißen auch Autonosoden, dass man das so leicht herstellen kann. Und zwar braucht man als Hebamme nur dieses Set, was man sich eigentlich gratis aus der Apotheke oder aus einer befreundeten Online-Apotheke zuschicken lässt. Das Set beinhaltet 3 Fläschchen. Davon ist eines für die Plazenta, eines für das Nabelschnurblut und eines für die Muttermilch. Und man kann sich entscheiden, aus welcher dieser 3 tollen Schwingungselemente man Globuli macht.
Ja, ich kenne mich gar nicht mit sowas aus, außer dass ich mit Globuli aufgewachsen bin. Also ihr hattet Globuli zu Hause. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie sonderlich oft gegeben wurden, aber immer wieder, oder ich kann mich halt erinnern an die kleinen süßen weißen Kugel. Habe das mit meinen Kindern aber jetzt auch nie großartig gelebt. Also ich habe das nie gemacht. Habe aber das irgendwie schön gefunden, dass man das macht und auch so ein bisschen nach dem Motto, hilft's nichts, schadet's nichts. Ich meine, es kostet natürlich einiges, das darf man nicht verabsäumen, das zuzusagen. Also es ist jetzt kein Gratisspäßchen. Aber ich habe mir gedacht, ja, diese Rohstoffe irgendwie würde ich die schon gern nützen, weil in Essen will ich sie nicht und Garten habe ich nicht gehabt. Dazu kommen wir gleich noch, was man da machen könnte. Und ich wollte es irgendwie verwerten und deswegen habe ich mich da eingelesen und habe dann alle 3 Produkte, also Muttermilch, Nabelschnurblut und Plazenta von meinem Großen und auch von meiner Mittleren, da in Globuli umwandeln lassen. Bei meinem Großen, glaube ich, hatte ich einfach mehr Zeit. Da weiß ich, da habe ich immer wieder da reingeschaut, auch in den Katalog, auch beim Zahn an die Globuli gegeben und so weiter. Bei meiner Mittleren hatte ich weniger Zeit, ist halt schon Kind Nummer 2. Da habe ich es kaum bis gar nicht gegeben, obwohl es dem vielleicht oder mir gut getan hätte, ihm manchmal was zu geben. Bei meinem Dritten habe ich auch darauf verzichtet, das zu machen, weil, so ehrlich muss ich sein, also einen sonderlich großen Effekt hätte ich jetzt da nicht wahrgenommen. Bin aber eben auch nicht die, die da oft dran denkt oder da gut hinspürt oder na. Also für mich war es dann im Prinzip nichts, aber die Vorstellung, das zu verarbeiten, fand ich an sich sehr schön. Habe mich da auch dann ja damit beschäftigt, was man denn überhaupt generell damit machen kann. Habe dann auch ganz viele spannende Sachen zur Muttermilch gefunden, dass es auch bekannt ist, mittlerweile Muttermilchschmuck zu machen, dass man wirklich aus der Milch dann sich so eine Perle formen lässt, die man dann immer als Erinnerung, als Kette tragen kann oder so. Im Grunde alles schön, alles nicht so ich, aber ja, erzählen wollen wir es halt trotzdem, weil es gibt halt verschiedene Möglichkeiten und es gibt verschiedene Menschen und verschiedene Herangehensweisen und alles ist legitim. Aber ich finde es eben spannend, was man dann damit machen kann und was da auch so kursiert im Moment.
Und dein Papa und ich, wir haben uns dafür entschieden, auch die Plazenta zu verwerten. Und zwar haben wir Bäume gepflanzt. Also es gibt in unserem Garten 3 Bäume. Wir haben zwar 4 Kinder, aber es sind nur 3 Bäume geworden. Für dich war es eine Birke. Für deinen Bruder war es ein Zierapfelbaum. Der hat jetzt keine Äpfel, die man essen kann. Die Früchte sind auch mini und sind bitter, aber die Blätter sind so schön lila. Und bei deinen 2 jüngeren Schwestern, die haben einen Baum, den sie sich gemeinsam teilen müssen, der aber reiche Frucht abwirft. Das ist der Kirschenbaum im Garten, der wirklich Jahr für Jahr immer mehr Kirschen bringt. Und das ist deshalb passiert, wir haben nach Baby Nummer 3 die Plazenta eingefroren und sind im Trubel von 3 Kindern nicht dazu gekommen, sie einzupflanzen. Dann haben wir die Plazenta 4 eingefroren. Und wie ihr vielleicht hört, dieses Tiefkühlfach ist nicht oft verwendet worden. Also ich esse nicht gern Tiefkühlprodukte. Das heißt, es war ja Aufbewahrungsplatz von 2 Plazenten und ein paar Erbsen. Auf jeden Fall, irgendwann musste man den doch auftauen und plötzlich haben wir 2 Plazenten gehabt. Wir haben sie nicht beschriftet gehabt. Ich wusste nicht, welchen Baum ich für welches Kind pflanzen würde. Und haben uns dann entschieden, okay, die beiden haben einen Baum und der ist wirklich der schönste im Garten.
Das stimmt.
Weil deine Birke, die vegetiert vor sich hin.
Nein, man muss sagen, die verkümmert mittlerweile. Die stirbt eigentlich gerade. Ich weiß nicht, was das für ein Omen ist und was das heißt.
Gar nicht, bitte gar nicht. Ja. Ja. Also bitte von meiner Mama-Seele, ich lege in die sehr schwächliche Birne überhaupt
Birke.
Nicht.
Es ist eine Birke.
Ja, eine Birke, ja. Also ich lege in diese sehr schwächliche Birke gar nicht hinein, dass da deine Plazenta schuld ist.
Naja, ich weiß nicht, woran es liegt. Das war immer das dünnste Stämmchen im Ganzen.
Stimmt.
Also ich glaube, Birken sind nicht immer so dünn.
Nein.
Die ist unfassbar. Die hat ein dünnes Stämmchen und das schon immer. Und wird mittlerweile von links und rechts umzingelt. Die war auch nicht immer so verlottert, aber jetzt geht es echt dem Ende zu. Und der Zierapfelbaum von meinem Bruder, der gedeiht okay. Und der Kirschenbaum,
Der ist
der ist
der
halt gigantisch,
wunderschönste.
ja.
Ja.
Na gut. Aber da kann ich mich sogar aktiv noch dran erinnern, weil im Grunde war das ja, war ich 8 Jahre circa, als mein drittes Geschwisterchen gekommen ist. Und dann hat es vielleicht noch dauert, bis ihr die aufgetaut habt, die Gefriertruhe. Und plötzlich war das so eine schräge Geschichte, dass ich auch meiner Freundin dann erzählt habe, bitte, da sind gerade bei uns eingefrorene Plazenten am Auftauen. Und auch da, ja, war Plazenta einfach Teil unseres Alltags ab und an. Und im Grunde auch witzig, in dem Gefrierfach, da kühle ich halt jetzt mein Gemüse ein. Das ist ja mein Gefrierfach jetzt.
Ja, du
Da waren schon.
verwendest es besser und es würden nie zwei Plazenten 4 Jahre drinnen liegen.
Nie habe ich meine Plazenten mehr
Ja.
eingefroren. Ist auch ein bisschen schräg. Aber ich kann mich erinnern, wie das ausgesehen
Ja.
hat. Ich kann mich daran erinnern, dass die rausgeholt wurden und es war so, das ist eine Plazenta und kein Händel. Ja, schräg. Auf jeden Fall kann man sie auch eingraben. Was ich jetzt auch viel gesehen habe, ist Plazenta-Kunst. Und zwar machen das eh viele Hebammen, glaube ich, dass sie dann anbieten, so einen Plazenta-Abdruck zu machen. Einfach die Familien organisieren eine Leinwand, dann beschmiert man sie mit Farbe und macht dann sein.
Mit Beschmieren ist jetzt nicht mehr so künstlerisch. Also dann,
Ach so, das wird richtig
es
künstlerisch
wird
gemacht.
richtig
Ach so, okay.
künstlerisch, ja. Ich werde ein Foto hingeben. Auch ich hatte eine Familie begleitet und die haben 4 Kinder bekommen und haben mir dann ein Foto geschickt, dass sie alle 4 Plazentaabdrücke, die ich für sie gemacht habe, also jetzt ist meine Kunst, im Schlafzimmer hängen. Und ich glaube, ich finde das und vielleicht gehen wir es, ja, zeigen wir es, oder? Können wir das
Ja.
in die Show Notes geben?
In die Shownotes können wir es nicht geben.
Okay.
Aber in den Newsletter, für den
Ja,
man
genau.
sich anmelden
Ja.
kann, und auf Instagram, wo man uns folgen kann, da kann man das herzeigen.
Ich finde, das ist auch, wird's nix, macht's nix. Ja? Also wenn das Kunstwerk nicht so schön wird, wenn man hat nicht so viele Versuche, eine Plazenta schön anzumalen, aus dem einen schönen Abdruck zu machen, ja. Dann wird halt dieser Keilrahmen nicht aufgehängt oder dieses Papier nicht in einen Rahmen gepresst. Also ich finde mal, es ist eine Möglichkeit, sich an die Plazenta zu erinnern.
Ja, ich muss ja wirklich sagen, ich finde, also schön kann das nicht werden, aus meiner Sicht. Ich finde das, nein, du schaust gerade schockiert. Ich zweifle nicht daran, dass das tolle Abdrücke geworden sind, die du da kreiert hast. Ich persönlich würde mir das niemals aufhängen. Also, das ist einfach nicht schön, finde ich. Wirklich. Aber nein. Ich finde das, also ich finde es wirklich einfach nicht schön. Aber ja.
Ich glaube, wenn sich eine Familie entscheidet, sie wollen auch diesen Wert der Plazenta, ja, verbildlichen, dann findet man schon was Schönes
Ja, ich
darin.
finde es nicht schön. Macht ja nichts. Andere Familien finden es schön, ich finde es nicht schön. Ich finde aber auch Bauchgipsabdrücke nicht schön.
Ja,
Ich würde
das
mir
weiß
die auch
ich.
nie aufstellen.
Du hast doch keinen gemacht.
Habe ich nicht.
Und ich auch nicht.
Na. Was anderes, was ich gefunden habe, waren so Monde.
Amniummonde heißen die.
Ja, und da war ich dann richtig traurig, dass du mir das nicht vorgeschlagen hast, weil das finde ich wiederum sehr schön.
Amnion bezeichnet die Fruchtblase. Ja? Und eine Fruchtblase besteht aus zwei Häuten, die sich gegeneinander verschieben. Und dadurch, dass die aus zwei Schichten bestehen, ist das jetzt nicht nur durchsichtig, ja, sondern da gibt es einfach Verfärbungen, Flecken. Es schaut aus wie ein Krater. Also man könnte sagen, dass wenn man so eine Fruchtblase trocknen lässt, dass das so wie kleine Mondkrater sind. Und es gibt ja wirklich wunderschöne Glasbilderrahmen, wo man dann diese getrockneten Amnionmonde, kann man ja auch kreisrund ausschneiden, wie ein Vollmond oder nur eine Mondsichel oder wie ein Halbmond, vielleicht auch angepasst, zu welchem Mond das Baby zur Welt gekommen ist, dann aufhängt. Und das ist wie so ein durchschimmernder Mond.
Also das fand ich wirklich schön. Das ist schon wieder eher mein Stil als die Plazenta-Abdrucksbilder, weil das einfach ja nicht auf den ersten Blick Plazenta ist, aber wirklich ein schönes Andenken. Und ja, finde ich, das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Und ich glaube, das kann man sich jetzt gar nicht so gut vorstellen, aber da wird einfach die Fruchtblase getrocknet, dann kann man die wirklich zurechtschneiden. Wenn das Licht da durchfällt, dann ist das so ein rosé-schimmerndes Häutchen, das aber getrocknet ist. Und ich glaube, das muss man halt auch einfach herzeigen, weil sonst kann man sich nicht vorstellen. Oder ihr googelt es einfach Amniomonde. Wer noch die Chance hat, wer noch schwanger ist, vielleicht ist das was für euch. Ich glaube, das hätte ich gern gemacht.
Ich habe jetzt auch noch etwas, das ist ja eh auch schon bekannt, also ich muss nichts erfinden, habe eine Musikerfamilie begleitet, es war dann schon das dritte Baby und die haben eine Fruchtblasentrommel, man könnte jetzt sagen eine Amnion-Trommel gemacht. Es hat nicht sehr lang gehalten, weil eine Fruchtblase ist ja wirklich hauchdürr, aber ein paar Tage war es eine kleine Trommel aus der Fruchtblase.
Lustig. Ja, also eben, es wird schon verwertet und die Leute lassen sich da spannende Dinge einfallen.
Auch wenn man es ein bisschen so über alle Kulturen anschaut, gibt es relativ viel Literatur, was auch schon seit dem Altertum auch in unterschiedlichen Religionen mit der Plazenta gemacht wurde. Also es hat es immer gegeben, dass das pulverisiert wurde, dass das einen Wert hat von der chinesischen Medizin über den afrikanischen Raum. Gibt Literatur, dass es indigene Völker immer gegessen haben. Spannenderweise ist, glaube ich, das Christentum eins der wenigen Religionen, die die Plazenta nicht einmal erwähnen. Also so, als ob das wirklich nur ein blutiger Abfall ist. In anderen Religionen wird das wirklich hochgehalten.
Wundert mich gerade überhaupt nicht, muss ich sagen. Ich weiß nicht warum, aber das wundert mich überhaupt nicht, dass das Christentum das irgendwie beiseite lässt.
Ja, sehr spannend aber. Ja, also Plazenta hat auch mit Leben zu tun.
Ja, das Nabelschnurblut ist ja auch was sehr Spannendes, was noch in der Zukunft auch sehr, sehr spannend wird. Das erfordert, glaube ich, eine ganz eigene Folge. Falls euch das Thema interessiert, schreibt uns gerne. Aber da wird es noch heiß hergehen, glaube ich, was das Nabelschnurblut angeht. Da gibt es jetzt auch die neuesten Dinge, dass man das gleich einfrieren kann, um sich selbst irgendwann Stammzellen zu geben,
Ja, und zu regenerieren.
zu
Also
regenerieren,
das,
ja.
was ja fantastisch ist, dass je jünger die Zellen sind, desto ungeformter sind sie. Also ich bin mir auch sicher, dass da die Forschung noch viel entdecken wird.
Aber mit allen Entdeckungen kommen eben auch moralische und ethische Fragen auf. Das fand ich immer besonders spannend. Auch in meinem Philosophiestudium habe ich da solche Fragen sehr geschätzt. Und deswegen müssten wir da wirklich eine eigene Folge drum machen, weil es ist nicht nur schwarz und weiß, solche Themen. Es ist da ganz viel Graubereich und handelt dann ja auch jedes Land anders. Und ich glaube, da wird auf ja, die ganze Welt noch einiges drauf zukommen, was dann mit so Nabelschnurblut passiert.
Obwohl, jetzt fällt mir etwas ein, da war ich noch in der Hebammenschule, also es war ja ein Ende der 80er Jahre, wurde die Plazenta schon als Verjüngungsmittel verwendet. Es wurden damals im Spital die Plazenten gesammelt und immer von der Pharmafirma abgeholt. Und es gab Salben, die waren berühmt, die haben geheißen Hormozenta. Also menschliche Plazenta,
So
Hormocenta.
Homo.
Homocenta.
Nein, Hormo ist gar nichts.
Die haben geheißen Hormocenta.
Homo.
Nein, sie haben Hormo gesagt, das über die Hormone der Plazenta, weil da so viel Östrogen drinnen war, waren so aufplusternde, verjüngende Hautsalben, vor allem fürs Gesicht, damit man als Frau einen schöneren Teint hat.
Ja, aber das ist immer noch so.
Nein, das gibt's nicht mehr, das ist
Naja,
verboten.
bei uns vielleicht, aber meine Schwester war in Korea für ein ganzes halbes Jahr, für ein halbes Jahr. Und die kam zurück mit allerlei witzigen Mitbringsel aus Korea und mir hat sie geschenkt eine Gesichtsmaske mit Plazenta.
Ja, dann.
Plazenta-Gesichtsmaske.
Das stimmt, dann gibt es es in anderen Ländern auch, aber bei uns ist es gestoppt worden mit der Erkenntnis, dass es AIDS gibt. Das war dann das Verbot, dass irgendwelche Medikamente aus Blutbestandteilen oder körperlichen Bestandteilen hergestellt werden
Ja,
können.
da bin ich ja fast froh, dass ich die Maske nicht verwendet habe. Sorry an meine Schwester, aber das war mir zu steil.
Ja,
Ja.
aber schon auch, wie früh man draufgekommen ist, dass da was recht Gutes drinnen ist. Und es kann ja auch wirklich sein, dass die Forschung über die Plazenta, über das Nabelschnurblut auch noch wirklich viel Gutes, ja, der Menschheit entgegenbringen wird.
Auf jeden Fall. Nur eben. Ich bin da immer so ein bisschen gegruselt von sowas, weil wo großer Fortschritt ist, zu welchem Preis, fragt man sich, zu welchem Preis. Aber ja, das ist eben sehr philosophisch jetzt für die einfache Frage, was kann ich aus meiner Plazenta machen, wenn ich gerade schwanger bin? Und solange es um die eigene Plazenta geht, seid ihr eben völlig frei. Ihr könnt da moralisch und ethisch völlig frei agieren und mit eurer Plazenta einfach wirklich machen, genau, was ihr wollt.
Und so wie ich schon angekündigt habe, je nach Bundesland ist es in Österreich so, dass die Hebamme zuständig ist, sie gut zu versorgen. Dort, wo man Zugang zur Müllverbrennung hat, darf sie in den Restmüll kommen. In Ländern, wo das eher, oder in Bundesländern oder in Gegenden, wo das eher zu einer Mülldeponie kommt, darf man die Plazenta nicht einfach in den Restmüll schmeißen. Und da gibt es auch eine alte Geschichte, dass die Hebammengärten, hat es geheißen, waren immer die schönsten Gärten. Ja, ich weiß warum. Ja, die durften ja die Plazenta nicht einfach wegwerfen, sondern die haben sie mitgenommen. Ja, und untergebuddelt. Und auch da, Plazenta ist sicher ein herrlicher Nährboden mit allen Vitaminen und Mineralstoffen, auch für die Erde. Mhm. Also Hebammengärten, hat es geheißen, waren immer die schönsten Gärten.
Ja, warum schafft es dann meine Birke nicht, fragt man sich.
Ja, das ist ja so. Ja. Vielleicht waren die Gärtner nicht gut.
Vielleicht. Oder es ist, ich bin schon zu alt. 34 Jahre her.
Sie ist nie gewachsen und ist nie dicker geworden. Vielleicht haben wir auch eine
schlechte Birke erwischt.
Ja, genau. Na gut. Ich glaube, das, was mir so wichtig war, ist zu wissen, jede Familie hat das Recht, ein bisschen auch über seine Plazenta mitzuentscheiden. Und wenn man sich nicht entscheiden kann, dann wird es die Hebamme gut versorgen.
Über die genauen Funktionen der Plazenta sprechen wir eh auch in unserem Geburtsvorbereitungskurs. Also alle, die gerade schwanger sind und unseren Kurs gekauft haben, da sind noch ganz viele Infos drinnen, was die Plazenta alles so macht. Da wird sie genau gezeigt und analysiert von der Hebamme Rotraud. Und ja, diese Folge sollte gar nicht darum gehen, was die alles kann, die Plazenta, sondern wirklich darum, was macht man danach mit der Plazenta.
Was ja oft auch etwas ist, wo sich viele fragen, was mache ich mit der Plazenta?
Vielleicht hat diese Folge euch die Antworten gegeben.
Deshalb alles, alles Liebe aus der Villa Muttermund.
Bis bald.
Tschüss.